Servus Sportsfreunde, hier sind Jan und Michel von Gasgeflüster, dem Modcast für alle Motorradfans und Zweiradinfizierten.
Wie kommt man auf die Idee, Prototypen zu bauen und das gleich auf einem Niveau, dass man direkt mehrfach Weltmeister damit wird? Wir sprechen mit einem sogenannten Hidden Champion über die Herausforderungen, allen Ansprüchen gerecht zu werden und auch nach 15 Jahren immer noch innovativ zu sein. Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gasgeflüster. Mir erneut zugeschaltet, noch am Kaffee ziehen, Michel, der ein wenig fertig ist, weil er hatte ein heftiges Wochenende hinter sich. Michel, was war los? Warum sitzt du so ein bisschen lätschig da und hast mir im Vorgespräch schon gesagt, dass du nicht so viel Schlaf hattest?
Ja, tatsächlich war ich das vergangene Wochenende im IDM-Einsatz für die Motorpresse und habe da die Kommunikation mit vor Ort betreut. Und um diesen Termin hier heute Morgen wahrzunehmen, der ein ganz, ganz besonderer für mich ist, musste ich heute Morgen schon um 4 aufstehen, um die Location zu wechseln und einen Spot zu finden, bei dem ich aufnehmen kann und gute Internetverbindung habe. Deswegen bin ich ein bisschen müde, aber ich hatte es gesagt, der Termin ein ganz besonderer. Ich habe auch so eine gewisse innere Aufregung. Also ich bin guter Dinge, dass das hier eine super spannende Sendung wird. Und Jan, wir haben uns ja im Vorgespräch schon unterhalten und so ein bisschen vorbereitet. Lass doch gleich mal die Bombe platzen. Wen haben wir denn
Nein,
heute hier zu Gast?
Ich wollte ja noch eine Überleitung machen, weil du wolltest noch eine Sache müssen wir sagen. Ja, und die stimmt, hat ja dann auch einen technischen Aspekt so. Du warst also beim Saisonstart der IDM am Sachsenring. Und die Motorsportbegeisterten haben es vielleicht auch ein bisschen verfolgt, gab ja einen Livestream und so weiter. Und das war ja wild, was dort abging. Der Rundenrekord in der IDM Superbike wurde geknackt, gleich von 3 Fahrern, wenn ich das richtig gesehen habe. Und der neue Rundenrekord wurde aufgestellt von Patrick, genannt Pax Hobelsberger, der ja auch schon bei uns hier im Podcast war, sich intensiv vorbereitet hat. Und was ich gar nicht wusste, und das hast du mir vorhin nämlich noch gesteckt, das ist ja wirklich sensationell, wie der geknackt wurde. Weil mit dieser Zeit hätte er was geschafft?
Er wäre im MotoGP-Starterfeld auf Platz 12 unterwegs gewesen. Also wirklich super schnelle Rundenzeiten, die da gefahren wurden. Bei dem MotoGP-Vergleich ist man zwar im Renntempo unterwegs, also da geht es nicht um die Qualifying-Sessions, aber nichtsdestotrotz mit einem Standard-Motorrad, wie man es theoretisch sich selber als Normalsterblicher kaufen kann. Wenn du so eine Person draufsetzt, ist er dazu in der Lage, am Sachsenring im MotoGP-Grid mitzufahren, also wirklich beeindruckend gewesen. 1:22.4 ist jetzt der neue Rundenrekord, also wirklich mega verrücktes Wochenende und unterstreicht eben auch das hohe Niveau der IDM inzwischen und vor allen Dingen der Fahrer, die da vor Ort sind. Pax zählt da auf jeden Fall zu den, ich sag mal, Nachwuchstalenten, hat ja auch schon WM-Erfahrung.
Ja, also krasse Nummer und dann hast du es angesprochen und das ist nämlich unsere perfekte Überleitung. Nicht nur sozusagen die Weltmeisterschaft, sondern auch, dass das ja relativ seriennahe Motorräder sind, doch aber auch einige Veränderungen haben und diese technischen Komponenten, das wird heute ein Thema und da haben wir nämlich einen Gast, der die Gründungsgeschichte uns gleich auch nochmal erzählen muss, weil ich habe das nur auf der Website gefunden und musste ziemlich schmunzeln, als ich das gelesen habe, aber er gemeinsam mit seinem Geschäftspartner hat, so viel kann man sagen, die Weltmeisterschaft doch auch so ein bisschen auf den Kopf gestellt, aus Bayern, aus einem vermeintlich eher kleineren Betrieb in kürzester Zeit wirklich ein weltmeisterliches Thema und Projekt aufgesetzt. Und damit, Michel, gebe ich nochmal an dich weiter, weil du hast den Kontakt hergestellt und kannst dann die Einleitung wahrscheinlich noch geschmeidiger als ich darstellen.
Sehr gerne. Und ich nehme das Weltmeisterthema auf, denn ich glaube, wir haben wirklich einen der erfolgreichsten Motorsportler, in Anführungsstrichen, die Deutschland je hervorgebracht hat. Wir haben heute im Gasgeflüster-Podcast 11 Weltmeistertitel, und zwar in der Moto2. Und jetzt wird's konkret nicht als Fahrer, sondern tatsächlich als Konstrukteur. Und ich freue mich sehr, einen der beiden Gründer von Kalex, nämlich Alex Baumgärtel, hier bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo Alex, schön, dass du dabei bist.
Hi, guten Morgen an euch.
Alex, ich habe es gerade gesagt, ja, also die Gründungsgeschichte, ich musste es vorhin in der Vorbereitung auch Michel nochmal schicken, weil das findet man so auf der Webseite, da steht geschrieben, die Geburtsstunde von Kalex nach einem Renntraining am Sachsenring, über den wir eben gesprochen haben, mit einem Voxan Kaffee Racer, Alex, Doppelpunkt, ich baue die Voxan auf Rennstrecke um, Klaus, kauf dir ein Sportbike, Alex, will nichts kaufen, ich baue mir was, Klaus, okay, bin dabei. Erzähl uns mehr. Was hat es mit der Gründungsgeschichte zu tun? Was macht ihr überhaupt? Und wie hat sich das entwickelt? Hol uns ab.
Wow. Also Klaus und ich, wir kennen uns schon seit ewigen Zeiten, 97, sowas. Da habe ich nach der FH mein Werdegang im Sport angefangen. Das war damals bei SMS Schmidt Motorsport für Opel Super Tourenwagen. Und da war Holzer, wo Klaus beschäftigt war, das Kundenteam. Da hatten wir uns schon das erste Mal getroffen, sage ich mal. Dann hatte ich eine kurze Liaison von 3 Jahren bei Volkswagen Motorsport und bin dann wieder zurück in die DTM zu Opel bei Holzer gelandet. Und da war Klaus der Werkstattleiter, hat die Produktion geleitet und ich als Konstrukteur. Und dann sind wir eben irgendwann mal auf ein Renntraining. Ich als Jugendlicher Motocross gefahren, aber eigentlich Strecke nie. Das war, glaube ich, 2003 oder sowas. Und hatte eben eine Café Racer. Und da bin ich eigentlich auf Asphalt gekommen und Motorrad. Und daraus hat sich das dann ergeben, dass wir uns ein Motorrad gebaut haben. Das war dann mit einem Aprilia Mille Motor eigentlich so nur für uns als Track Day Bike. Das ging dann von 2005 bis 2007. Die Konstruktion von meiner Seite, Klaus Chassis gebaut, Rahmen, Schwinge, Kühler, Abgasanlage. Also wirklich, eigentlich wie eine Moto2, Motor her und alles andere außenrum selbst gemacht. Und ja, ebenso hat es angefangen. Da waren wir gerade so 40 und haben gedacht, okay, wenn wir es jetzt nicht probieren, dann probieren wir es nie, dann bleiben wir alle in unseren normalen Berufen und haben dann 2008, glaube ich, 2007 dann die GbR gegründet, unsere Anstellung aufgegeben und haben versucht, da im Motorradbereich Fuß zu fassen.
Jetzt ist ja dieses erste Projekt, AV1 war der Name, wenn ich mich richtig erinnere, ja tatsächlich schon in den Medien präsent gewesen und in Anführungsstrichen auch spektakulär zu Ende gegangen. Ich erinnere mich, wenn ich mich nicht täusche, eine Geschichte gab es damals Ende der 2000er Jahre in der PS, Testfahrt am Hockenheim und das Motorrad leider im Kiesbett geendet und dann auch abgebrannt. Also einige Jahre an Entwicklungsarbeit reingesteckt und das Ding sprichwörtlich, wie man es im Motorsport ja kennt, im Kiesbett verendet. Wo kam denn die Motivation her, dann zu sagen, wir kommen zwar aus dem Auto-Hintergrund, ne, aber und unser erstes Projektbike ist abgefackelt, jetzt gehen wir die Sache so professionell an, dass wir eine Firma draus machen. Vor allen Dingen in diesem Zweiradbereich.
Eigentlich mehr die Innovation, die Motivation, ein komplettes Fahrzeug zu machen. Als Entwickler im Automobilmotorsport war ich dafür Fahrwerk und Triebstrang als Konstrukteur zuständig, aber ich habe mir schon zugetraut, ein komplettes Paket ausdenken zu können. Das war erstmal die Motivation und das Ding auch selber zu fahren. Du bist im Automobilbereich eigentlich immer irgendwo dran, nur das Zeug zu designen, aber selber ein DTM V8 fahren zu können, das klappt ja nicht. Mhm. Aber beim Motorrad, das kann man sich dann schon vorstellen und ja, ist ein bisschen weniger Aufwand. Das war eigentlich nur das erste Ziel.
Aber jetzt vielleicht da nochmal konkret werden. Was habt ihr da genau gemacht? Weil ihr habt ja nicht grundsätzlich, oder seid ja jetzt auch heute kein Motorradhersteller, sondern baut das Chassis drumherum. Wie habt ihr damals angefangen? Wie muss man sich das vorstellen? Was war das Ziel? Wolltet ihr einfach Umbauten machen? Oder war der erste Gedanke, hey, irgendwann machen wir unser komplett eigenen Dinger da?
Es ging schon darum, seine eigenen Ideen zu verwirklichen, wie ein Motorrad aussehen kann, da zu lernen. Und da war natürlich die AV1, diese ersten 2 Jahre Sound of Thunder fahren, dann mit Damien Kaplan zu testen, der Langstrecke zu der Zeit unterwegs war. Es waren einige glückliche Umstände, die uns da, sage ich mal, nach vorn gebracht haben. Und dann gab es natürlich die Möglichkeit, Moto2 2009, kam das Reglement raus mit Einheitsmotor. Eigentlich die einzige Chance in deinem Leben, wo du in Grand Prix-Sport einsteigen kannst, ohne irgendwelche Verbindungen, Verknüpfungen zu irgendeinem Werk zu haben. Wir waren ja Nobody. Eine völlig verrückte Geschichte eigentlich. Und ja, da halt dann wieder alles zusammenkratzen, den Ehrgeiz in die Hand nehmen, Budget, alles Mögliche, irgendwo aufzutreiben und zu sagen, okay, das trauen wir uns zu und versuchen unseren Weg in die WM.
Damit sprichst du das an, was der Michel gesagt hat, zehnfacher oder ich glaube sogar mehr Titel, also je nachdem, wie man das zählt, ne? Konstrukteurstitel, aber dann auch Fahrer-WM gewonnen, nicht du persönlich, aber die erste war dann auch mit Stefan Bradl, wo ihr in der Moto2 den Weltmeistertitel geholt habt. Da musst du nochmal so ein bisschen reingehen. Wie kam das zustande? Also ich nehme es nochmal so wahr. Ihr wart zusammen auf der Rennstrecke, habt gesagt, okay, wir wollen jetzt irgendwas Eigenes machen, haben Bock, unsere Träume zu verwirklichen, now or never. Habt dann losgelegt, Chassis zu bauen. Was war da zunächst euer Ziel? Wen wolltet ihr damit bedienen, bevor es in die Moto2-Weltmeisterschaft ging?
Ah, das war irgendwie dem AV1-Projekt, haben wir gedacht. War ja eben nicht so, haben wir gedacht, wir versuchen da ja, exklusive Motorräder herzustellen.
Ja.
Aber jeder, das war ja gerade so die Umbruchzeit noch V2, da kam die RC8 raus, mit der wir stark verglichen wurden, weil wir doch ein bisschen so edgy Design hatten. Die ersten Abgasanlagen unter Motor, nicht ins Heck hochgeführt. Aber jeder hatte irgendwie eine andere Idee, wenn da ein BMW-Motor drin wäre, wenn ein Ducati-Motor drin wäre, wenn. Mhm. Hat sich also alles nicht so ergeben, wie wir gedacht hätten, dass wir da auf diesen exklusiven Markt rankommen. Und da haben wir 2 Jahre eben auf unserem Low-Budget-Niveau rumgemacht, weil wir haben ja eigentlich nur, was gab es damals, diesen Gründerzuschuss.
Ja.
Mhm. So kleine Kohle für neue Existenzen. Und ich habe dann nebenher noch Freelance designed für Opel und auch noch VW zwischendrin immer wieder mal noch, weil ich noch die alten Beziehungen hatte und konnte da sozusagen noch ein bisschen Kohle nebenher machen und das dann wieder im Motorrad ausgeben, um auf Tests zu fahren oder sonstiges.
Aber ich wollte gerade sagen, ihr habt da quasi sehr, sehr lange, ich sag mal so lapidar, rumgewurschtelt. Also erst mit diesem AF1-Projekt. Dann hast du angesprochen, das Moto2-Reglement kam dann 2009. Der Einstieg von Kalix aber erst 2011, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ne?
Ne, 10. Wir waren schon direkt mit dem Start dabei.
Ja.
Aber 11 dann eben mit Stefan Bradl den Titel als Fahrertitel geholt.
Okay.
Das war gleich im zweiten Jahr.
Und was ich mich tatsächlich frage, ne, wenn wir uns dieses Motorrad angucken, ne, das ist ja ein Hightech-Produkt und ihr musstet ja tatsächlich in Vorleistung gehen. Also da wollen ja CNC-Fräsmaschinen gebaut werden, ihr laminiert ja, ja auch in Kohlefaser, ihr braucht die Mitarbeiter, hochspezialisierte Speise etc. Wie habt ihr das denn in der Anfangsphase gestemmt? Weil Cashflow gab es ja positiven am Anfang, noch nicht in dem Maße.
Eigentlich,
ne?
Keinen, ja, nicht in dem Sinne, dass man von leben kann. Nee, wir waren beide bei der Firma Holzer, Günter Holzer, angestellt. Mhm. Und das war damals das Factory-Team für Opel in der DTM. Das heißt, Engineering, Entwicklung war da im Haus, sowie auch Teilproduktion und das Rennteam wurde gestellt aus dieser Firmengruppe. Und Günter Holzer ist auch Teilhaber von Kalex. Das hieß, an dieser Hürde, Cashflow, hat der uns massiv geholfen und hat gesagt, mhm, ich habe so Vertrauen in euch, wenn die Kohle zurückkommt, dann könnt ihr bezahlen. Das heißt, das war so ein Risk and Risk Sharing, wie wir da zusammen reingegangen sind. Und wir selbst haben ja keine Produktion. Kalex. Wir machen das Engineering, wir machen die Dienstleistungen am Rennplatz, betreuen die Teams, machen die Logistik für den Ersatzteilversand und Reparaturen, aber Produktion oder so haben wir nicht. Das ist alles outgesourced. Mhm. Da natürlich dann die Performance-Parts, wie ich sie nenne, Chassis, Rahmen und so weiter, laufen in der Holzergruppe in der Produktion, in der wir auch lokal eingemietet sind als Firma, also unter dem gleichen Dach sitzen, mhm, wir, sind heute 9 Mann groß, mhm, wovon 2 davon eigentlich nur für die Rennstrecke als Servicetechniker mit dabei sind. dann eben noch die Logistik, Buchhaltung, Blabla, Engineering im Haus, bei dem ich viel übernehme und auch an der Rennstrecke mit vor Ort bin, wenn also allen Events. Also sind wir eigentlich eine kleine Gruppe. Und wie du sagst, Produktion im Rennsport ist immer so eine Geschichte, weil du deine Peaks, sag ich mal, von September bis Februar hast in der Produktion, um die ganzen Teams für die neue Saison sauber vorzubereiten und mit Ersatzteilen zu versorgen. Und dann flacht das Ganze eher ein bisschen wieder ab. Da kommen dann, wenn dann noch ein paar Regulationsteile oder Testteile dazu. Aber so eine Produktion für sich selbst auf Hochbetrieb zu halten, ist dann nicht so einfach. Und da durch Outsourcing eigentlich was gut.
Fangen wir aber nochmal vorne an, weil jetzt sind wir schon sehr im operativen oder auch so im alltäglichen Geschäft. Ich fand ja die grundsätzliche Gründungsidee einfach geil. Ihr sitzt, seid auf der Rennstrecke. Nee, ich will aber was Eigenes bauen, ich will nichts kaufen, alles klar, legen wir damit los. Und dann hast du selbst gesagt, Moto2 war auch eher so ein glücklicher Zufall, so beschreibst du es. Also es gab ein neues Reglement. Muss man sich das ähnlich vorstellen? Ihr sitzt irgendwie bei einem Bierchen oder was abends zusammen, kriegt die Nachricht, hey, da kommt ein neues Reglement und sitzt dann einfach so da. Ja, könnte man schon machen, oder? Oder wie seid ihr dran gegangen? Also wie ist das entstanden? Weil du hast ja jetzt schon so ein bisschen Licht ins Dunkle gebracht, wie ihr das auch finanziert habt, wie ihr die technische Infrastruktur hinbekommen habt. Aber nichtsdestotrotz ist es ja einfach ein wahnsinnig krasser Schritt. Da muss man ja erstmal wirklich auch die Courage zu haben, zu sagen, okay, wir präsentieren uns jetzt als kleines Unternehmen auf der ganzen Welt mit Produkten. Braucht ja auch einen gewissen Mut. Also eine reine Schnapsidee kann es ja nicht gewesen sein.
Ja klar, Mut schon und natürlich auch kein klares Ziel des Überlebens in dem Sinne. Du kannst dir nicht vorstellen, was da wirklich auf dich zukommt. Natürlich waren wir jetzt dann jahrelang schon im Automobil-Profisport unterwegs und wussten, wie wir uns technisch planen, aber natürlich nicht im Kommunikativen mit den Teams oder sonst irgendetwas. Das war natürlich alles unvorhersehbar für uns. Aber trotzdem, wie will ich sagen, wir haben geglaubt, dass wir es können. Waren zu der Zeit nur zu zweit, also Klaus und ich, eben als wir das ganze Thema angefangen haben. Ich die ganze Konstruktion, eher den ganzen anderen lebenswichtigen Kram der Logistik, ohne das funktioniert auch überhaupt nicht. Keine Bestellung, Organisation, Qualitätssicherung, Einlagerung, ganz große Nummern, die zu einem kompletten Projekt dazugehören. Was war noch irgendwie? Ich glaube, dann, als das Reglement rauskam, waren die ersten, die bei uns vorbeigekommen sind, Tom Lüthi, mit den Kiefers zu der Zeit auch noch, glaube ich. Um dabei zu schauen, die uns dann eigentlich auch bekräftigt hatten, dass das losgehen kann, dass wenn einer in Deutschland, dann würden sie es uns zutrauen. Und es gab uns dann natürlich auch Aufschwung, da weiterzumachen. Und dann haben wir uns getraut. Ich glaube, das war im Mai 2009. Das erste Mal, sozusagen mit Akquise ins Fahrerlager zu treten. Ganz komisch. Wir hatten noch geglaubt an Homologation, die jetzt mittlerweile aktiv ist. Wie müssen wir uns da bewegen? Und sind da bei der Dorna vorstellig geworden. Und da gab es eigentlich nur den Spruch, die Homologation. Nö. Wenn ihr einen Kunden findet, der mit euch was machen will, kein Problem. Also los geht's und an die Hospitalities Klinken putzen und versuchen mit den Teamchefs ein Gespräch zu finden.
Also gar nicht so, dass man an die Dorna geht und die stellt euch irgendwie vor, sondern wirklich so, ihr kauft ein Ticket oder was, lauft da ruhig und sagt, hey, ich bin hier übrigens der Alex von Kalex, ich baue da was, das wird geil.
Ja, wir haben da schon einen sauberen Projektplan gemacht mit Meilensteinen der Entwicklung, ja. Dann kommt Chassis Nummer 2, Rand Nummer 3, weil da stand ja jeder am Anfang, das war ja eine ganz neue Geschichte, Einheitsmotor, damals der CBR 600 Motor, ich glaube, es waren 13 oder 14 Hersteller im ersten Jahr, die sich da getummelt haben. Aha. Natürlich Größen wie Moriwaki und Eskil Sudan mit seinem Produkt auch mit dabei, die natürlich schon eine ganz andere Reputation hatten als wir. Aber wie du vorhin gesagt hattest, natürlich Automobilisten im Motorradfahrerlager, da wird erstmal die Nase gerümpft.
Also an der Stelle muss ich tatsächlich schon direkt den Sprung in die Gegenwart machen. Du hast es gerade angedeutet, damals mehr als ein Dutzend Hersteller und Chassisfabrikanten mit im Wettbewerb sozusagen. Jetzt Saison 2024 sind deren nur drei übrig geblieben. Wir haben noch Boscus Kure/Speedup. Wir haben euch natürlich als Kalex und wir haben Forward. Das sind die einzigen, die noch im Wettbewerb sind. Und ihr seid damals, ich sag, als Nobodies eingestiegen und habt, das zeigt ja euer Track Record und die 11 WM-Titel und auch quasi die breite Verbreitung der Kalex-Chassis im Fahrerlager, habt, ich sag mal, das Rennen auf eine gewisse Art und Weise gewonnen. Und für mich jetzt die entscheidende Frage in dem Umfeld, wie war das denn möglich? Was macht denn tatsächlich so ein, oder was macht denn euer Chassis so besonders? Wo ist denn da, was ist diese geheime Soße, diese Rezeptur, die dazu führt, dass die Leute sagen, und auch relativ früh schon erkannt haben, du hast es gerade angedeutet, ne? Kiefer Racing mit Tom Lüthi haben damals schon gesagt, wenn das jemand kann, dann ihr. Was muss denn da zusammenkommen, um in diesem Kontext erfolgreich zu sein?
Ruft eine ganze Menge erstmal. Natürlich steht an ganz erster Stelle die Performance des Fahrzeugs. Das ist mal Nummer eins. Ohne Performance und der Technik kommst du nicht nach vorn. Nummer zwei ist natürlich auch der Umgang mit den Menschen. Dein Service, wie gehst du mit um? Wie kannst du Kundenbindungen erzeugen? Dein Auftritt, dein Service. Und das haben wir eigentlich im Gegensatz zu allem, was bis zu dieser Zeit aktiv war, deutlich geändert. Damals gab es im Sport eigentlich, dass du dreimal im Jahr Teile bestellen kannst. Bei uns kannst du jeden Tag Teile bestellen als Ersatzteil. Wir liefern es teilweise auch an die Strecke, haben aber keinen Ersatzteil-Service in dem Sinn an der Strecke mit einem Truck, also ganz flache Struktur. Und die Teams helfen sich teilweise sogar mit Ersatzteilen untereinander aus. Das heißt, es läuft über unseren Servicemann, wenn einer eine Gabelbrücke braucht, die er sich zerschossen hat oder nicht da zum Testen, können wir auch durch die guten Beziehungen zu einem anderen Team gehen und sagen, hier, hast du die über, dann bringen wir sie zum nächsten Team rüber. Dazu noch, dass wir die aufgezeichneten Daten erst nach dem Grand Prix sozusagen uns holen oder geben lassen. Das heißt, im Prinzip haben wir keine Einsicht auf die Daten am Rennwochenende, können sie so, aber natürlich auch an keinen weitergeben. Das heißt, das Vertrauen, dass man ja wirklich über die Performance spricht, ist auch ein Weg oder ein wichtiger Faktor, dass du auch an die Wahrheit kommst. Und da ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, war auch sehr wichtig.
Jetzt habt ihr ja, du sprichst ja gerade über Vertrauensverhältnis, in kürzester Zeit dann sehr, sehr viele Teams auch zu euren festen Partnern und Kunden gemacht. Und jetzt können wir mal so auch über das Thema Entwicklung sprechen. Also der Einstieg ist klar, den habt ihr gemacht, dann auch unheimlich schnell erfolgreich. Komponenten dafür hast du auch benannt. Aber jetzt verändert sich ja ständig was. Du hast auch gesagt, es gibt dann irgendwie zweite Phase, dritte und so weiter, wo ihr neue Teile auch liefert. Was passiert denn da die ganze Zeit? Also ihr habt Performance-Werte. Ich denke mir irgendwie mal so mit meinem Laienwissen, irgendwann ist doch der Gipfel an sich erreicht. Aber nein, man wird immer eines Besseren belehrt, es geht ständig weiter, natürlich gibt es auch nochmal Reglementanpassungen, klar, aber wenn ihr jetzt bei euren ganzen zahlreichen Kundinnen und Kunden da Feedback bekommt, wo setzt ihr denn an? Wie viele Teams, Partner habt ihr jetzt gerade aktuell, darf ich das fragen?
Aktuell sind es 24 Fahrer und 12 Teams,
ja,
also ein Großteil des Feldes,
ja,
und natürlich hast du einen Sweet Spot, in dem Motorrad funktioniert, sag ich mal, Abstimmung, Geometrie, Federraten, Link, ähnliches. Aber trotzdem ist jeder Fahrer wieder ein Individualist, den du dann noch feintunen kannst und musst. Also auf der einen Seite musst du schauen, dass du ihn im Feld hältst, auf der anderen Seite aber natürlich auch seine Stärken irgendwie anders rausholen kannst. Der eine fährt übers Vorderrad, der andere fährt mehr übers Hinterrad. Das sehen wir in unseren Analysen, wie die Kräfteverteilung in zum Beispiel Mid-Corner ist. Und am Ende des Tages geht es ja immer darum, den Reifen am besten zum Arbeiten zu kriegen. Das ist sozusagen die Nummer eins. Das ist das, was es gilt, am besten zu bewerten. Und da haben wir jetzt gerade zum Beispiel, das hat man in 14 Jahren, jetzt im 15. Jahr, mit Pirelli einen neuen Reifenhersteller. Und das ist eine ziemlich große Transition, wenn man so nennen mag, um Fahrstil wieder anzupassen, wo die Performance des Reifens am besten genutzt werden kann. Vorne wie hinten. Und das ist eine sehr, sehr anstrengende, aber auch schöne Aufgabe, da das ganze Ding wieder hinzutunen. Das Fahrer so gut zu bedienen, wie es geht, ist
da habe ich was gelesen, ich glaube, es war ein Interview mit dir, nicht mit deinem Geschäftspartner, dass du auch gesagt hast, gerade diese Reifenthematik ist auch so ein bisschen so ein Stochern im Nebel. Ihr müsst also ja auch mit Blick in die Zukunft immer in eine Richtung hin entwickeln, wo ihr auch denkt, wo die Reifenhersteller hin entwickeln. Habe ich das so richtig verstanden? Und ist das nicht jedes Mal eine neue Wette, die potenziell, wenn man einmal für den falschen Weg einschlägt, eine Saison komplett zerstören kann?
Ja, absolut ist das ein riskantes Thema. Sagen wir, vor Covid gab es für die Moto2 noch keine Homologation. Mhm. Das heißt, während 21 wurde eine Homologation eingeführt für Rahmen, Schwinge und Aerodynamik. Das heißt, die Hauptverkleidung und der vordere Kotflügel. Von allem darfst du nur eine Evo pro Jahr bringen. Mhm. Und die Testtage wurden auch reduziert. Das heißt, wir haben nur noch 4 Testtage im Jahr plus nochmal 3 Tage Irrtag-Tests im Frühjahr. Das heißt, auch da hast du nicht so viel Zeit, um wirklich in die Tiefe gehen zu können. Und somit bleibt alles ein bisschen riskanter als noch vor Covid, als du während der Saison mal eine Schwinge bringen könntest, einen Rahmen, irgendeinen Aeropart umzutesten, um dich dann sozusagen für den Winter vorzubereiten. Das ganze Thema ist jetzt deutlich, deutlich kritischer für uns. Darfst dir keine Fehler erlauben. Und natürlich, wenn wir jetzt gerade nochmal anfangen, wie wir in dieser ersten Saison, am Anfang der ersten Saison Pirelli stehen. Portimao-Test war leicht verregnet, kalt, also kommt da nichts bei raus. Dann Portimao GP selbst ist auch eine spezielle Strecke, sehr dynamisch mit dem Hoch und Runter dieser Rollercoaster, der doch sehr viel mehr dem Fahrer was abverlangt als jetzt der reinen Technik. Dann aus dem als erstes wirklich warme Rennen, auch mit 5 unterschiedlichen Asphaltbeschaffenheiten, unterschiedlichen Belegen, wo man auch noch nicht so viel rauskristallisieren konnte, um in die Details zu gehen. Und jetzt dann eben gerade Jerez, nicht lang her, mit einem Test hinten dran, was sehr wertvoll war, um tatsächlich zu verstehen, wo geht denn der Trend hin in der Abstimmung, was kann dieser Reifen im Gegensatz zum Dunlop, wo sich ja alle Gefühle für die Fahrer eingebrannt haben, die schon länger dabei sind. Also ja, sehr spannend.
Einen wichtigen Punkt habe ich an der Stelle. Ich denke, das müssen wir noch ein bisschen aufdröseln. Wir sind jetzt ja schon sehr tief drin in der Materie, wie Reifenwechsel oder vielleicht auch Fahrstile, die das Fahren und das Motorrad beeinflussen. Wir haben aber noch gar nicht so wirklich über das Motorrad an sich gesprochen. Und nicht alle, die bei uns hier im Podcast zuhören, kennen sich in den verschiedenen Meisterschaftsklassen aus. Und gerade die Moto2 als, ich sag mal, Aufstiegsklasse in Vorbereitung für die MotoGP hat noch mal ein bisschen weniger Aufmerksamkeit. Das heißt, von meiner Seite kurze Information. Wir reden hier über den MotoGP-Rahmen. Es geht um Prototypen-Motorräder, also nichts, was man quasi von der Stange kaufen kann. Und jetzt, Alex, die entscheidende Frage an dich. In diesem Moto2-Motorrad steckt ein Straßenmotor von der Triumph Street Triple 765. Der ist natürlich ein bisschen getuned. Alles andere ist aber quasi zugeliefert und Prototypenbau. Was an diesem Motorrad kommt denn tatsächlich vom also Chassishersteller im Allgemeinen und bei euch Kalix jetzt im Speziellen. Also wenn ich mir dieses Motorrad anschaue, habe ich diesen Motor drumherum. Was liefert ihr? Was stammt da von euch?
Also ist eigentlich einfacher zu sagen, was wir nicht liefern.
Dann machen wir so, ist auch kein Problem.
Ja, genau. Und wir überlassen den Teams zum Beispiel die Auswahl der Räder. Natürlich spezifizieren wir für die jeweiligen Hersteller die Grunddimensionen, damit das Zeug auch bei uns reinpasst. Die Bremsanlage ist frei wählbar, die Suspension ist frei wählbar für den Kunden. DP Öhlins, dieses Jahr zum Beispiel Räder, OZ Mike 7, Bremsanlage, nahezu alles Brembo. Mhm. Dann gibt's noch Abgasanlagen, die die Teams selbst mit ihren Suppliern, mit ihren Lieferanten sozusagen abstimmen. Von Aquaprobic, alles Mögliche. Da gibt es, ich glaube, 5 oder 6 Hersteller, die da drin sind. Das ist sozusagen frei für die Kunden wählbar. Kann er aber natürlich auch bei uns bestellen. Aber in der Regel versorgen die sich selbst und machen ihre Sponsoring-Deals mit solchen Komponenten selbst, was ja auch nicht zu unserer Kernkompetenz gehört, Räder herzustellen zum Beispiel. Aber dann kommt von uns die Auslegung des Kühlers, des Rahmens, der Schwinge, der Linksübersetzungen für den Stoßdämpfer zum Beispiel, Gabelbrücken, Lenkerstummel, die komplette Aerodynamik, Seat Packaging, Kabelbaumauslegung, die Anordnung der ECU, die Aufnahmen für das Kameragebinsel, was jeder haben muss und vorbereitet sein muss. Also eigentlich alles, was sozusagen Performance angeht, die nicht von solchen großen OEMs wie Öhlins, Michelin, OZ, Brembo oder ähnlichem hergestellt wird, kommt von uns. Und das in mannigfaltiger Variation. Ich glaube, wir haben in Summe 12 unterschiedliche Lenkerstumme im Offset, im Winkel, wo sich jeder Fahrer sein individuelles Programm einstellen kann, Fußrastenanlagen für unterschiedliche Maßzylinder. Also ein ziemlich großer Katalog, um eben das Individuum Fahrer so gut wie möglich zu bedienen.
Krass, also da kommt wirklich eine ganze Menge zusammen. Respekt erstmal davor. Jetzt nochmal auf meine vorherige Frage auch der Entwicklung, was da immer passiert, was da noch möglich ist und so weiter. Wenn ihr jetzt so viele Teile habt, also du hast schon gesagt, das zahlt dann auch viel darauf ein, den Reifen bestmöglich zu nutzen. Jetzt gibt's ja aber Themen, die ich einfach nur so, wie soll man sagen, als Komfort betrachte. Nehmen wir zum Beispiel Lenkerstummel, Fußrastenanlage und so weiter. Habt ihr denn da Produkte, die seit eurem Einstieg eigentlich immer gleich geblieben sind? Oder muss man sich das vorstellen, dass ihr wirklich alles ständig auf den Prüfstand stellt und irgendwie doch nochmal überarbeitet?
Nee, kann man schon sagen. Seit 2010 gibt es zum Beispiel eine Gabelbrücke, die heute noch in Benutzung ist.
Okay.
Fußrasten auch. Natürlich wandert das weiter, aber je nachdem hast du noch immer Sachen, die aus der ersten Idee immer noch aktiv sind.
Das beruhigt mich. Das beruhigt mich, weil meine nächste Frage ist jetzt so ein bisschen, und hättest du gesagt, ihr stellt das auch immer noch mal auf den Kopf, dann hätte ich überhaupt nicht mehr verstanden, wie ihr das überhaupt alles macht. Wie ihr das denn alles macht, also in welcher Zeit, weil es sind, glaube ich, 20 Wochenenden roundabout, die allein durch den Kalender draufgehen auf den Rennstrecken. Dazu kommt ja immer noch Anreise, Abreise und so weiter. Ab und zu hast du bestimmt auch noch irgendwie so ein leicht anderes Leben. Aber wann und wie oft konstruiert ihr da was? Und jetzt vielleicht auch nochmal zu Bezug nehmen. Du hast vorhin gesagt, 12 Teams, 24 Fahrer. Die haben alle wahrscheinlich dann 30 Meinungen oder was. Wie geht ihr da vor? Ihr kriegt die Daten nach so einem Wochenende. Wie priorisiert ihr was? Und was habt ihr für Möglichkeiten auch unter der Saison oder mit Blick auf die nächste Saison, Dinge zu verändern und vorzunehmen? Was macht ihr da genau?
Also ein großer Punkt ist immer die Steifigkeit im Chassis und natürlich auch Geometrie. Wo hängst du deinen Motor hin? Wie variierst du deine Kurbelwellenposition? Wie vom Ritzel? Schwerpunktsvariationen. Und das fängt an von der Schwinge bis zum Rahmen, dass man sich da Gedanken macht, wo kann man noch ein bisschen was rausfallen. Wir schauen ja, wenn wir ein Zehntel pro Runde finden, ist das schon ein guter Schritt mittlerweile. Alles sehr, sehr poliert, speziell am Ende 2018, der Honda-Ära, nachdem er da schon so lange miteinander gearbeitet hatte, war da wirklich nur noch Polishing, also ganz kleine Nuancen an Steifigkeit, mit der man spielt, Seitensteifigkeit, Situation, um zum Beispiel einen Vorderreifen weg von Vibrationen zu bekommen, wenn man da am Limit fährt. All das hört eigentlich nie auf und oft macht man auch einen Loop wieder zurück zu seinem Startpunkt, um dann nochmal zu verstanden zu haben, okay, das war die falsche Richtung und unsere Basisabstimmung war eigentlich schon die am besten balancierte. So eine Strecke entwickelt sich am Wochenende auch immer mit mehr Gummi zum Sonntag hin, wo die Performance und andere Problemchen aufkommen. Und dann ist es manchmal tatsächlich der eine Millimeter Vorspannung auf dem Stoßdämpfer, der dir dann noch dieses kleine extra an Gefühl gibt. Das Tolle ist ja im Motorrad, dass viel um Gefühl für den Fahrer geht. Im Automobilen gibt's das eigentlich ein bisschen weniger. Und es gibt keinen Kanal in der Datenaufzeichnung für Gefühl. Das ist das Interessante. Das heißt, du musst eigentlich im permanenten Austausch mit Crew Chief und Fahrer stehen, um da auch in gewisser Weise einen Support geben zu können. Und auch Feedback zu bekommen, okay, in welche Richtung können wir denn hingehen, um noch ein bisschen was rauszukitzeln.
Das Thema Gefühl hatte ich tatsächlich auch im Kopf in Vorbereitung auf die Aufnahme hier, denn wir sprechen ja, wie angedeutet, von Prototypen-Motorrädern. Man kann ja aber tatsächlich Komponenten bei euch auch kaufen. Und du hast es gerade angedeutet, ne? Wenn das Gesamtkonzept steht, freut man sich tatsächlich, wenn man ein Zehntel pro Runde findet. Und Jan ist schon Rennstrecke gefahren, ich bin schon Rennstrecke gefahren. Wir sind ja tatsächlich froh, wenn wir uns in einem Bereich von um die 2 Sekunden Rundenzeitenstabilität bewegen. Das ist ja für einen Normalfahrer schon eine tolle Sache. Und da habe ich mich gefragt, spüre ich, also kann ich als Normalsterblicher überhaupt ein Kalex-Chassis gewinnbringend fahren? Und wie fühlt sich das an? Spüre ich da einen Unterschied? Bringt mir das was? Oder ist das tatsächlich so ausentwickelt oder so entwickelt, man sagt es ja auch bei den Michelin-MotoGP-Reifen, dass ich als Normalsterblicher das überhaupt gar nicht in den operativ positiven Bereich bringe, wo das wirklich gut funktioniert?
Nee, schon. Das ist jetzt gar nicht so die Waffe, vor der man Angst haben muss. Mhm. Wir hatten zum Beispiel einen Kunden, der langjährig schon Tausender fährt und sich dann irgendwo mal eine gebrauchte Moto2 geschnappt hat. Und der war tatsächlich eine knappe Sekunde schneller mit der Supersport, in Anführungsstrichen Moto2, als mit seiner Tausender. Weil du einfach so viel Cornerspeed fahren kannst. Du hast ein leichtes Motorrad, also per Reglement sind wir bei 217 Kilo inklusive Fahrer. Mhm. Das heißt 144 Kilo fürs Motorrad. Und das ist schon eine feine Geschichte, wenn du das nur vom Hänger schiebst. Also, dann spürst du schon mal den Unterschied, was Gewicht ausmacht. Und dann sind es natürlich schon auch tolle Komponenten, was Bremse, Feedback, Suspension, Federung, das sind schon Top-Produkte, die da dran sind, die dir natürlich auch viel Information liefern, was da abgeht. Mit der Triumph-Geschichte kam dann noch Magneti Marelli ins Spiel, bei der dann Engine Brake und Torque Maps, also Sensibilität für die Gashand kann man da einstellen, oder wie die Motorbremse funktioniert. Das hat auch nochmal einen richtigen Kick gebracht, was die Stopping-Performance angeht.
Jetzt haben wir öfter schon das Wort Steifigkeit rund in diesem Kontext gehört. Was bedeutet das denn und gibt es da irgendwie so eine Faustregel oder so ein Gefühl, Rahmen ist steifer, bedeutet mehr Grip am Hinterrad, Rahmen ist flexibler, bedeutet weniger oder irgendwie sowas? Kann sich ein Otto-Normalverbraucher damit irgendwas vorstellen? Gibt es da so eine Faustregel? Was hat es damit auf sich?
Ich erkläre das den Leuten am Platz, die oft gar nicht mal so tief in der Technik drin stecken, am Beispiel eines Tennisschlägers. Wer Tennis spielt, der kennt sich vielleicht ein bisschen mit der Bespannung aus. Und das heißt, eine weiche Bespannung gibt dir eventuell mehr Feedback um den Ball zu platzieren. Eine harte Bespannung lässt ja viel Power im Ball im Return zu. Und wir versuchen die Bespannung, sage ich mal, so individuell auf dich einzustellen und geben dir auch noch das richtige Griffgummi dazu, dass der Schläger dir auch gut in der Hand liegt. So, natürlich haben wir dazu ein paar mehr Parameter in der Einstellung als jetzt nur die Bespannung, sondern gibt's auch noch Kopfgröße, Kopfform und so weiter. Und das ist sozusagen auch unser Rahmen, mit dem man, man darf nicht zu steif und nicht zu weich sein. Das ist so dieses Mittelding. Und dann noch natürlich spielt man mit dem Charakter. Wo flext was? Headstock, also der Lenkkopf vorne, kann der sich nur verdrehen oder kann der seitlich noch ausflexen parallel? Das heißt, wo Torsionssteifigkeit in dem Sinn, deine Längssteifigkeit für die Bremsperformance, wie viel Deflexion hast du am Vorderrad, wenn du voll auf der Bremse bist und auch Mid-Corner, also die Phase, in der du weder Bremse noch Gas hast, wie viel macht der Rahmen da auf? Das sind alles so kleine Parameter, die fürs Turning, das natürliche Turning des Motorrads Einfluss drauf haben. Genau das gleiche mit der Schwinge. Wie steif ist die, wie fühlt die sich am Entry an, wenn sie wieder aus dem Slide zurückkommt, ob die dein Vorderrad nochmal pusht oder ob du da mit einem schönen, kontrollierten Slide einbiegen kannst und auch gutes Gefühl am Hinterrad hast, dass der Grip nicht zu abrupt abreißt. Das alles sind Steifigkeiten, aber natürlich überschattet mit Federabstimmung, Nachlauf, Castertraining, alles Mögliche, was es eben an so einem Motorrad einzustellen gibt. Und es gibt alles einzustellen.
Ja, was mich da, wenn du das gerade alles so beschreibst, auch sagst, einen schönen Slider raus und so weiter, da frage ich mich gerade mit dem ganzen Zeitaufwand, den du damit ja hast, gibt's eigentlich noch die ursprüngliche Idee, die ihr auf der Rennstrecke hattet, in Realität, und kommst du eigentlich noch selbst auch zum Fahren? Testest du die Dinger vielleicht im besten Fall auch mal selbst?
Wir hatten Events, an denen wir zum Beispiel Japan hatten, wir teilweise nicht betreut. Das machen wir jetzt erst nach diesem Jahr. Da sind wir dann als Firma nach Aragon komplett. Alle Motorräder, die wir hatten, und jeder kommt mit an, was er will. Aber das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Und wie du gesagt hast, der Kalender sind 22 Events plus Tests. Also Freizeit wird klein geschrieben. Ich arbeite gern Samstag, Sonntag, um da in Ruhe Designs zu machen. Das ist eigentlich die einfachste Zeit. Und selbst fahren schon lange nicht mehr eigentlich. Seit wir in den Motorradbereich eingestiegen sind, fahre ich weniger Motorrad als zuvor. Die Zeit geht ja tatsächlich flöten.
Jetzt hast du das Arbeiten am Wochenende angesprochen und die mangelnde Zeit zum selber Fahren. Da kommen bei mir zwei Dinge zusammen. Ne? Wir haben ja quasi diese Entwicklungsarbeit, die du angesprochen hast, die unterschiedlichen Parameter und die unterschiedlichen Einflüsse. Und du hast auch angedeutet, ihr habt ein sehr, sehr kleines Team. Entwicklung findet, ich sag mal, und Design bei dir statt. Wie muss man sich das denn vorstellen? Also passiert das alles am automatisierten oder beziehungsweise KI-gestützten Computermodell? Wie wird das denn simuliert, wenn du da irgendwie Feedback bekommst von den Fahrern oder von den Teams und überlegst, hey, an der und der Ecke könnte ich schrauben? Wie muss ich mir den Prozess denn vorstellen und dann im Nachgang auch das Testen deiner eingeführten Änderungen?
Also Anfang, das Ganze basiert auf CAD, Computer Aided Design. Da werden zum einen Geometrien erzeugt, 3D-Geometrien, Bauteile, Rahmen und so weiter. Dazu gehören dann Ableitungen von Zeichnungen für die Fertigung und maßliche Toleranzdefinition. Und das Ganze wird dann noch simuliert im finite Elemente-Analyse. Da kann man dann Kräfte einwirken lassen, sieht die Deformationen, sieht maximale Spannungen, minimale Spannungen und kann so eigentlich die Grundsteifigkeit von mechanischen Bauteilen beurteilen. KI gesteuert ist da noch nichts. Natürlich gibt es Topologieoptimierungsprogramme, die dir sozusagen ein bisschen Material wegfressen, wo es nicht gebraucht wird, oder hinzufügen. Das ist ein bisschen in die Richtung, aber gibt es schon länger. Natürlich haben wir dann die Daten vom Recording vom Wochenende sehen, wo es unter welchen Lastzuständen, sage ich mal, zu Störungen kommt, Vibrationen am Kurveneingang oder am Exit oder Midcorner. Dadurch lassen sich Lastfälle definieren, die wir dann wieder untersuchen können. Dann habe ich natürlich noch meine zwei Jungs, die sich die ganzen Daten dann auch noch in der Performance-Analyse anschauen, welcher Fahrer fährt zum Beispiel mit höheren Reifentemperaturen als der andere, wo wir dann drauf schauen, okay, welchen Link fährt er, was für eine Progression, passt das zu seinem Gewicht oder ist es eben einfach nur sein Fahrstil? Das ist ohne Erfahrung, sage ich mal, nicht zu erledigen. Und es ist ein großer Prozess, den man manchmal natürlich auch auf die Schnauze fallen kann. Wie du sagst, der Fahrer bittet um noch weicher, ich kann das probieren und es fühlt sich gut an. Und dann gehst du halt in eine Richtung, nur Beispiel Gabelbrücken in Steifigkeit zu reduzieren, bis es irgendwann mal das System überlastet und du dann in ein Nicht-Turning kommst oder in mehr Vibration. Damit hast du dann natürlich aus deine Grenzen ausgelotet und weißt, okay, bis hierhin und nicht weiter. Das ist ein Prozess, der natürlich Kosten erzeugt und auch Zeit zum Testen braucht. Und da eben muss man tief und ehrlich im Gespräch mit seinen Kunden sein.
Kunden ist nochmal das Stichwort. Ich bin zwar der festen Überzeugung, dass vermutlich alle deutschsprachigen Moto2, Moto3, MotoGP-Fahrer, so viele sind es ja gar nicht, diesen Podcast hören. Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, dass der Großteil der Zuhörenden vermutlich nicht in den Genuss kommen werden, ein Kalex-Motorrad auf der Rennstrecke zu bewegen. Jetzt sagt man ja gerade, die MotoGP oder grundsätzlich diese Prototyparbeit wäre ja für die Hersteller eine Möglichkeit, neue Sachen auszuprobieren, die sich dann irgendwann auch in den öffentlich zugänglichen Motorrädern wiederfinden sollten. Bestes Beispiel sind ja irgendwie die Winglets, die jetzt irgendwie gefühlt an jedem straßenzugelassenen Superbike dranhängen. Die Frage jetzt rund um diese Kalex-Chassis, wenn ihr die jetzt das Ganze zuliefert, ja, geht es ja auch immer darum, die Leistung besser zu machen. In welcher Form wird sich das denn potenziell auch für Leute, die einfach draußen hobbymäßig Motorrad fahren, widerspiegeln können? Habt ihr dann auch irgendwie Pläne? Gibt es da Zugang für irgendwelche Leute? Ihr seid, das haben wir jetzt ausgeklammert, ja auch in der World Superbike aktiv, also seid da ganz groß rausgestellt. Gibt es da irgendwas, was man dann auch an den Hersteller vielleicht weitergibt, der wiederum das in unsere Straßenmotorräder fährt? Oder anders gefragt, steckt Kalex irgendwo bereits schon in Straßenmotorrädern drin?
Nee, mit Straßenmotorrädern haben wir eigentlich keinen Bezug und um ehrlich zu sein auch kein großes Interesse. Der Kalender bei uns ist voll genug. Ja. Um uns mit der Moto2 und in anderen Projekten zu beschäftigen. Das wirklich nicht. Das ist nicht, was mich wirklich interessiert.
Bedeutet aber jetzt zum Beispiel Triumph, die ja das Triebwerk liefern für die Moto2, die schauen auch nicht mal bei euch so rein und versuchen sich da vielleicht was abzugucken, wie ihr den Motor, ich nenne es mal, eingerahmt habt, um das potenziell in ihre Designs mit einfließen zu lassen?
Schauen tun die schon. Also Steve Sargent, der Verantwortliche von Triumph für das Moto2-Projekt, ist an einigen Events vor Ort. Mit denen unterhält man sich natürlich auch klar. Die haben ja auch so einen Moto2-Ableger gemacht für die Strecke. Hat ja Triumph, glaube ich, selber im Programm gehabt. Aber da herrschen schon ganz andere, sage ich mal, Randbedingungen für eine Serienproduktion. Da geht es um Effizienz in der Produktion, nicht zu viele Stationen für einen Aufbau, Zusammenbau des Fahrzeugs. Das muss alles gut getaktet sein. Natürlich sind wir als Moto2 auch die Ausnahme in der Welt des Grand Prix-Sports als Cost-Center. Normalerweise läuft das ja alles über irgendwelche Sponsoren oder Werke mit Marketingbudget, Entwicklungsbudget, die das dann sozusagen auf eine halbwirtschaftliche Basis stellen können. Aber wir müssen vollwirtschaftlich sein. Das heißt, wir müssen verkaufen können, um das nächste Jahr zu überleben. Das heißt, wir müssen für Performance sorgen. Ansonsten bist du ziemlich schnell draußen aus dem Geschäft. Was ja sowieso schon für mich selbst eine außergewöhnliche Situation der Stabilität ist. Ich bin jetzt im 15. Jahr. Sowas hätte ich mir nie vorstellen können, dass überhaupt ein Reglement so lange stabil stabil ist. Als ich da noch automobil war, war es alle 3 Jahre irgendwo anders hingehen, weil wieder ein Projekt gestoppt wurde oder eine neue Klasse erfunden wurde und die alte ist gestorben. Das heißt, ja, schon eine außergewöhnliche Situation der Model U mit ihrer Stabilität. Aero ist bei uns verboten im eigentlichen Sinne. Also es darf keine Formen oder Strukturen geben, die einen gesonderten Abtrieb erzeugen. Das heißt keine Flügel oder ähnliches oder Kanäle. Das wird sozusagen als Basismotorrad noch behalten, die Model U. Was ich eigentlich ganz okay finde. Durch die hohen Travel Costs, die durch diesen Kalender mit vielen, viel mehr Auslands-GPs gefüllt wurde, ist es natürlich schwierig für die Teams auch das Budget zu stemmen. Und da müssen wir natürlich auch verantwortungsvoll mit umgehen, was wir in die Kisten packen. Muss noch bezahlbar bleiben im eigentlichen Sinne.
Du hast jetzt quasi die Entwicklung über die letzten 15 Jahre angesprochen. Es sind jetzt nur noch 3 Hersteller übrig geblieben. Du hast gesagt, ihr müsst, ich sag mal, wirklich auch betriebswirtschaftlich arbeiten. Ihr könnt jetzt nicht Vermarktungsbudgets oder Marketingbudgets oder Sponsorengelder da irgendwie mit einfließen lassen. Da stellen sich für mich in Anführungsstrichen 2 Fragen. Ne? Wir hatten es ja eingangs schon gehört. Wir hatten ursprünglich sehr, sehr viele Hersteller mit am Start. Warum sind die quasi ausgestiegen? Also war das dieser Kostendruck? Und die zweite, die sich dann quasi mit anschließt, ihr habt ja die Moto2-Teams als Kunden, aber ich kann ja quasi auch als Endkunde bei euch kaufen. Und da sind wir so ein bisschen an diesem Übergang zwischen diesem Straßenfahrer und dem Rennstreckenfahrer. Was muss ich denn tun, um bei euch tatsächlich vorstellig zu werden und sagen, hey, baut mir mal ein Motorrad? Weil das ist ja für euch auch ein Vertriebskanal, nehme ich an.
Eigentlich ganz, ganz wenig. Ich glaube, wir haben in den Jahren vielleicht 3, 4 Umbauten für Individualisten gemacht, wo es 1000 RR, ich glaube, so eine Motorradgabel, also eine GP-Gabel mit Gabelbrücken und Frontend-Umbau gemacht, weil es bei uns zeitlich einfach nur ganz schwierig reinfließt. Dann war zwischendrin mal die Geschichte, schon 2017, glaube ich, Kawa Superbike-Stücke. Dann zwischendrin war nur am Schluss eben noch mit BMW auch noch verbandelt, auch Spiele gemacht. Aber um ehrlich zu sein, großartig Privatkunden in dem Sinn haben wir keine. Und forcieren das auch nicht, weil es uns die Zeit einfach nicht zulässt, wirklich was zu machen. Wir haben, ich glaube, 2, 3 Sachen im Programm, die da rumkommen. Ich glaube, man darf nicht machen. Aber um ehrlich zu sein, da läuft nicht wirklich viel bei uns.
Aber das ist ja ganz spannend, weil du hast eben nochmal auch die Retrospektive benannt und hast gesagt, hey, du bist selbst eigentlich überrascht von 15 Jahren Stabilität in der Moto2 sozusagen mit Kalex, wo ihr euch auch gut platzieren konntet. Lass uns jetzt vielleicht auch zum Abschluss des heutigen Podcasts so ein bisschen in die Zukunft blicken, in zweierlei. Zum einen, was kann man sich denn technisch noch irgendwie erwarten? Wird es da irgendwie nochmal irgendwie Sprünge potenziell geben? Und der zweite Teil ist, wie siehst du denn überhaupt die Zukunft für Kalex? Also bist du noch jedes Jahr irgendwie so ein bisschen am Zittern, ob es da wie weitergeht, ob es eine Regeländerung gibt, die vielleicht auch alles auf den Kopf stellt, oder siehst du da relativ entspannt drin und siehst dich auch die nächsten 15 Jahre für die Moto2-Anbauteile, Rahmen und so weiter eigentlich das komplette Motorrad bauen?
Das ist ganz, ganz schwer zu sagen. Mit der Elektrifizierung passiert da ja was in dem ganzen Bereich. Es gibt die Moto E schon, die für sich allein eigentlich steht. Im Moment im Sportbereich, glaube ich, sind Verbrenner immer noch attraktiv. Und ich hoffe, dass es noch für uns ein bisschen so weitergeht. Richtig vorausschauen kann man das nicht. Weiß auch nicht, mit der Übernahme Liberty Media hat die Dorna große Anteile abgenommen. Was da die nächsten Zielführungen sind, ist jetzt noch schwer zu beurteilen, wo da die ganze Chose hinläuft. Was war deine erste Frage?
Ne? Technologisch, was du da in der Zukunft siehst, hast du so ein bisschen mitbeantwortet, dass sich vermutlich mit Elektromobilität und damit mit wahrscheinlich, nehme ich jetzt mal an, auch Geometrieveränderungen, Gewichtsveränderungen und so weiter nochmal einiges tun wird.
Also zum einen müssen wir jetzt dieses Jahr als Lernjahr durch die Pirellis betrachten. Wir hoffen, dass wir da noch mehr Verständnis aufbauen können, um eben noch das volle Potenzial der Reifen ausschöpfen zu können. Da geht es dann tatsächlich um zum einen Setup. Mhm. Weil wir haben ja doch große Verstellbereiche im Motorrad drin, um Tendenzen oder klare Tendenzen erklären zu können. Und dann werden wir versuchen, natürlich für Ende der Saison ein neues Paket darstellen zu können, das performanter ist. Das wird sich in Aerodynamik genauso wie Chassissteifigkeit oder Schwerpunktslage wohl verändern, was ich jetzt so als Bauchgefühl habe. Da geht es jetzt auch noch weiter gut mit den Teams zu arbeiten und manche versuchen in eine Richtung zu schieben, um was auszuprobieren, was wir eben schon am Dienstagstest nach Jerez hatten. Wie die Zukunft dahin aussieht, natürlich zittert man jedes Jahr. Mhm. Das ist ganz klar, du weißt nicht, was deine Wettbewerber aus dem Hut zaubern können. Es ist leicht, einen Fehler zu machen, in die falsche Richtung abzudriften. Der Wettbewerb ist ziemlich hoch, wenn wir sehen, dass wir bis zu 20 Fahrern in einer Sekunde haben und die ersten drei sind innerhalb von ein paar Hundertstel. Das heißt, der Wettbewerb ist ziemlich tough gestrickt und wir haben dieses Jahr natürlich mit Bosquez Muro und seinen vier starken Fahrern ein ziemlich starkes Paket, wie es zuvor noch nicht so ausgeprägt war. Mhm. Die haben da einen super Job gemacht, das heißt, wir müssen uns wirklich zusammenreißen und schauen, dass wir uns in die richtige Richtung bewegen. Hm.
Da habe ich tatsächlich auch noch eine Frage, die dran anknüpft in Bezug auf diese zukünftige Entwicklung. Da gehört ja auch Technologie dazu. Und wie siehst du das denn? Gibt es denn da Neuerungen? Also ich sag mal, in Form von Werkstoffen, vielleicht auch Fertigungsverfahren, Stichwort 3D-Druck, das Thema KI hat man ja vorhin schon angesprochen. Die letzten 15 Jahre waren ja für euch wahrscheinlich relativ stabil, was das Thema angeht. Ist da Bewegung drin? Gibt es da was du sagst, da müssen wir uns hinentwickeln vielleicht?
Klar, Technologien muss man immer beobachten. 3D-Druck wird immer interessanter, die Gestaltungsmöglichkeiten da. Artificial Intelligence muss man natürlich auch beachten. Was sich da ergibt, gerade in der Massenanalyse der Daten mit 24 Fahrern, das ist eine ganze Menge, die man sich da anschauen muss, wenn es da sind wir auch dran, sag ich mal, in die neuen Wege zu erforschen, um uns da zu supporten. Also 3D-Druck auf jeden Fall ist eine Geschichte, gerade für Kleinteile und so. Die Materialeigenschaften werden immer besser, faserverstärkt, weiß der Geier was von Aluminium, Kunststoff, Titan, bewegt sich da richtig viel und es gibt mannigfaltige Anbieter für solche Bereiche. Das wird immer mehr Einzug halten, auch in unsere Geschichten, ja klar.
Die letzte Frage meinerseits und damit auch so das Ende dieser Folge einzuleiten, vorausgesetzt, Michel hat da nicht auch noch eine Frage, um jetzt von dem ganzen technischen, na, vielleicht kommen wir doch auch wieder drauf, trotzdem nochmal kurz wegzugehen. Also 15 Jahre in der Moto2 ist eine dolle Zeit. Die Entwicklung hat ja vorher schon angefangen. Wir haben es auch angesprochen mit dem ersten Projekt, das im Kiesbett abbrannte. Meine Frage an dich, Alex, was hält dich denn eigentlich die ganze Zeit bei Stange? Du hast selbst gesagt, auch am Wochenende bist du da dran. Was ist es, was dich so begeistert und was war vielleicht so dein Highlight oder deine Highlights in diesen letzten Jahrzehnten, die dich immer motivieren, da auch mit so Ehrgeiz dabei zu bleiben?
Puff, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist ein Virus. Also Rennsport hat irgendwas Virusähnliches. Da hast du irgendwas im Blut, was dich sozusagen völlig fordert und einnimmt. Bisschen Workaholic, bisschen bekloppt. Im Sport kommst du nur weiter, wenn du meiner Meinung nach versuchst mehr zu leisten als dein Gegenüber. Das ist zum einen Aufwand, den du selbst gehen musst. Ne? Natürlich ist das ein voll fordernder Job, mit dem du sozusagen verheiratet sein musst. Also ich habe auf jeden Fall mehr Zeit mit Klaus verbracht als mit meiner Frau. zum Beispiel, Das ist ein Fakt. Und das sind alle im Fahrerlager haben das irgendwie. Selbst wenn es dich privat als Hobby anfixt, kenne ich da ausreichend viele Leute, die sich voll und ganz in ihrer Freizeit damit beschäftigen, ihre Motorrad aufzubauen und irgendwo auf Trainings ihren Spaß zu haben und sich weiterzuentwickeln. Das ist irgendwie so eine innere Einstellung, das nicht stehen bleiben, immer nach vorn und versuchen irgendwo was zu verändern, dass es dich schneller macht oder besser macht oder voll infiziert.
Das ist doch das passende Stichwort. Ich denke, mit dem können sich alle unsere Zuhörenden identifizieren, sei es Straßenfahrer, sei es Rennstreckenfahrer. Der Virus Motorrad wohnt in uns allen und ja, den wird man einfach nicht mehr los. Ich hoffe, du bleibst positiv krank, in Anführungsstrichen, und infiziert. Und wir drücken natürlich die Daumen für die weiteren Geschicke von Kalex, verfolgen das natürlich und sind gespannt, wie sich die Sache entwickelt. Und ja, an der Stelle bleibt es mir schon mal, mich zu bedanken. War super schön, dass du dir die Zeit genommen hast und ja, eine weitere Tür für uns geöffnet hast mit den Einblicken in die Entwicklung in der Moto2 als Chassishersteller. Und danke, dass du hier im Podcast gewesen bist.
Ich bedanke mich genauso, Alex. Es war der Hammer. Wir haben viel, viel gelernt. Wenn ihr da draußen noch Fragen habt, schickt sie uns gerne immer zu. War auf jeden Fall wirklich ein Türöffner und Einblick in dieses Fahrerlager. Beginnend von, ich fasse nochmal kurz zusammen, wie kommt man da überhaupt rein? Wirklich Türklinken putzen auf allerbeste Art und Weise. Der Umgang mit diesem Stressor, wie geht's denn überhaupt immer weiter? Immer neue Sachen und wenn es einfach nur neue Reifen sind, die das Geschäftsmodell nochmal auf den Kopf stellen können. Alex, auch von meiner Seite vielen herzlichen Dank. Viel Gelingen in der Zukunft mit eurem 9-Mann-Team und bleib immer gesund, bloß halt auch infiziert mit dem Gen. Es war mir ein Fest, ich sag tschö, bis zum nächsten Mal.
Danke euch, hat mir echt Spaß gemacht. Vielen Dank.
Ciao.
Ciao.
Beim virtuellen Stammtisch, da wird nicht geschwiegen. Michel und Jan, die durch die Motorwelt fliegen, über Gas und Getriebe, leidenschaftlich und schwer. Erzählen sie Geschichten vom Asphaltmeer, ja. Mit Worten scharf wie Kurven, tief in der Szene drin. Jede Episode ein Wheelie für den Adrenalinsinn. So von Technik bis zur Tour, sie decken alles ab. Gasgeflüster, der Soundtrack für den Asphalt, den ich hab. Yes, yo. Gasgeflüster. Der beste Motorrad-Podcast.